Draußen blüht wieder alles. Die Blumen, die Bäume, aber auch die Hecken mit ihren abertausend winzigen Blüten. Wie sie da schneeweiß am Weg oder am Zaun stehen. Da seufzt man einfach vor Freude. Ein paar Monate später kommt dann der nächste Seufzer. Diesmal allerdings, weil aus den zarten Trieben vom Frühling inzwischen Fetzen Sträucher geworden sind. Da muss man natürlich mal ran. Und dann wird geschnippelt. Wie das für die Hecke am Ende ausgeht, hängt wiederum stark ab von ihren Menschen. Und davon, welchen Stellenwert die Hecke bei ihnen hat.
Kapitel 1. Ein uralter Bestandteil der Landschaft.
Zunächst müssen wir leider nochmal zurück in den Winter, auch wenn's schwerfällt. Diese Sendung beginnt nämlich eigentlich gar nicht im Frühling, sondern an einem klirrend kalten Januartag. Keine Blüten, nirgends. Am Autofenster zieht eine frostige Landschaft vorbei, mit kahlen Hecken, die sich in endlosen Reihen durch leere Felder schlängeln. So ein blattloses Gestrüpp ist auch das Ziel dieser Fahrt. Heute geht es nämlich naus in die Hecke.
Jeder andere kennt, im Winter schlecht Wetter, mache ich heute mal nichts. Nee, heute gehen wir naus die Hecke, hieß es. Und war immer so die Aussage, was machen wir Freitagmittag, wenn man mit dem Bürojob fertig ist? Wir gehen naus die Hecke. Was machen wir am Morgen? Wir gehen naus die Hecke. Wir sind dann mit der Oma und dem Opa in die Hecke gegangen. Also das ist so ein Generationending, man geht in die Hecke. Und zwar als Familie, wir sind ein Familienbetrieb, als Familie zusammen.
Diesmal sind zwar nur zwei Familienmitglieder am Start, Nadine Korb und ihr Vater Richard. Aber sie machen das, was hier in der Rhön in Unterfranken bei vielen Landwirten fest zum Winter gehört. Sie pflegen die Hecken am Rand ihrer Felder.
In dem Fall heißt pflegen auf Stock setzen, also eine Hecke, die sach- und fachgerecht gepflegt wird, heißt einfach mal auf Stock setzen. Also sprich, so niedrig wie möglich am Boden mit einem glatten Schnitt die vorhandene Vegetation, Sträucher, einmal absägen.
Klingt mega brutal. Ist aber eigentlich mega gut für die Hecken und deren Bewohner, ergänzt Richard.
Eine 30, 40, 50 Jahre gewucherte Hecke, da ist für viele Arten kein Platz mehr drin. Weil einfach das Licht fehlt, weil die verschiedenen Untersträucher fehlen, weil die Laubauflage unten fehlt. So im 10, 15 Jahre Rhythmus gehört eine Hecke gepflegt. Nicht komplett alles ab und weg, sondern immer wieder mal einen Baum und Strauch stehen lassen. Manchmal ein Stück Hecke wieder stehen lassen, sodass auch die Tiere dementsprechend mitwandern können. Und dann ist so eine Hecke im 10, 15 Jahresrhythmus immer ordentlich da.
Im Gegenzug, wenn man so will, gibt die Hecke ihren Besitzern für die Pflege etwas zurück. Brennmaterial. Den Verschnitt nutzt Familie Korb nämlich im Winter zum Heizen. In der Rhön gibt es sie noch. Die uralte Kulturlandschaft, die die Bauern hier im Mittelalter erschufen. Mit vielen kleinen Feldern, die von unzähligen Heckenreihen gesäumt werden. Schon damals lieferten sie Brennholz. Genauso wie Material für Werkzeug und Körbe. Früchte und Nüsse aus den Sträuchern dienten als Nahrung. Reisig und Stroh nutzte man fürs Vieh. Gleichzeitig halfen Hecken auf ganz natürliche Weise, die Besitzverhältnisse zu regeln. Im Landkreis Rhön-Grabfeld, wo Richard Korb seine Felder hat, lässt sich das gut nachvollziehen. Er zeigt auf die niedrigen Steinwälle am Fuß der Hecken.
Lesesteinriegel, die dann von den Flächen zusammengetragen wurden, um die Fläche bewirtschaftbar zu machen, vor ein paar hundert Jahren. Und auf den Lesesteinriegeln sind dann durch Samenflug und Vögel die verschiedenen Gehölze nach und nach angewachsen und sind dann zu den Hecken geworden.
Die alte Heckenlandschaft in der Rhön steht heute als Biosphärenreservat unter besonderem Schutz. So unverändert wie hier gibt es sie nämlich sonst kaum noch.
Und jetzt haben wir das Erbe da und unsere Aufgabe ist es, das auch irgendwo zu schützen. Und dann hat die Heckenpflege in der Rhön, in den Familien, Tradition, ja.
Hecken als Teil der regionalen Identität. In der Rhön haben sie noch immer einen festen Platz im ländlichen Leben. Beziehungsstatus zwischen Hecke und Mensch? Ziemlich dichte Freunde. Eine ganz andere Beziehung zur Hecke pflegte man etwa ab dem 15. Jahrhundert in den höfischen Gartenanlagen, die mit dem Beginn der Neuzeit entstanden. Zunächst in Italien, später auch in Frankreich und Deutschland.
Es hat vor allem in den Renaissancegärten angefangen. Es war so der Beginn, wo man das Element Hecke eingesetzt hat. Und es hat sich dann eben über den Barockgarten bis hin zum Rokokogarten eben durchgezogen.
Kapitel 2. Hecken als Augenweide.
Sebastian Fäth ist Gartenreferent bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung und besitzt als solcher natürlich auch eine gewisse Heckenkompetenz.
Das ist natürlich als Gestaltungselement wichtig für die Raumbildung im Garten, also quasi Natur als architektonisches Element eingesetzt, womit im Barock auch der Herrscher natürlich so seinen Repräsentationsanspruch deutlich gemacht hat und auch ja, seinen oftmals absolutistischen Anspruch.
Hat sich ja bis heute gehalten, dieser absolutistische Anspruch. Wenn man bedenkt, wie manche Gartenbesitzer wünschen, dass jeder Grashalm stramm steht wie ein Soldat. Angefangen hat das jedenfalls damals, als die Herrscher die Natur genauso auf Richtung bringen wollten wie das eigene Volk. Der Garten als Symbol für die volle Kontrolle.
Man macht sich eigentlich alles untertan, auch die Natur, die natürlich dann sich irgendwelchen geometrischen Formen unterordnen musste, irgendwelchen starren Strukturen.
Andererseits, sie haben ja schon noch etwas Schönes, diese ästhetischen Gärten, die damals entstanden. Nicht umsonst zieht es die Menschen bis heute zum Flanieren in die barocken Schlossanlagen nach Nymphenburg oder nach Schleißheim. Oder aber in den historischen Rokokogarten Veitshöchheim. Er gilt als einer der schönsten seiner Art in ganz Europa. Mit exakt geschnittenen Hecken, die zu hohen Laubengängen und Räumen angepflanzt sind. Ein Gartenkunstwerk, das viele begeistert.
Diese Heckenformationen gefallen mir besonders gut, wie die gepflegt sind, wie die beschnitten sind.
Wenn man also jetzt hier diese Laubengänge entlang geht, dann entgeht man der stechenden Sonne. Und im Sommer, wenn das so schön alles grün ist und man nichts mehr durchsehen kann oder so, dann macht das einen ganz tollen Eindruck. Ne?
Das findet man nicht überall, ja, wie das geschnitten ist oder so. Ich weiß gar nicht, wie die das so hinbringen. Ja, wir haben uns gerade schon Gedanken gemacht, fährt da einer durch und schneidet das mit einem Lineal oder was? Oder wie wird das eigentlich gemacht, ne?
Wie das gemacht wird? Darüber kann Manuel Bechtold aufklären. Er leitet das Gärtnerteam des Rokokogartens und wacht damit auch über den Heckenschnitt hier. Was eine kleine Wissenschaft für sich ist.
Wir haben die Hecken auf den Zustand im Prinzip von 1779 zurückversetzt. Es gibt zum Glück hier für Veitshöchheim den Bestandsplan vom damaligen Hofgärtner Johann Anton Oth von 1779. Und in dem Plan oder aus dem Plan konnte man in der Gärtnerabteilung in München, in der Fachabteilung, die Heckenhöhen rekonstruieren, die wirklich hier da waren Ende des 18. Jahrhunderts. Und so ergibt sich, dass die Einfassungshecke zum Beispiel 14 Fuß hoch ist und damit 4,11 Meter unser Maß ist, auf die wir die schneiden.
Was zurückführt zu der Frage, wie Sie diesen akkuraten Schnitt hier eigentlich hinkriegen? Die Antwort? Mit der guten alten Handheckenschere.
Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp.
Zum Beispiel rund um das Schloss, wo zwei Mitglieder des Gartenteams gerade einer kleinen Eibenhecke zu Leibe rücken. Hilfsmittel ist dabei eine Schnur, die von einer Ecke zur anderen gespannt ist.
Damit wir wissen, für die Seiten zum Schneiden, damit ich weiß, wo ich schneiden muss.
Erklärt Gärtnerin Alexandra Kuhn, während sie die Zweige, die über die Schnur ragen, sorgfältig abschnippelt. So wird die Hecke im wahrsten Sinne schnurgerade.
Sie ist ja abgemessen, das sind jetzt 11 cm. Das hat eine Breite von 11 cm und damit ich weiß, wo ich schneide, dass es gerad wird.
An größeren Hecken kommen zwar auch akkubetriebene Handscheren zum Einsatz. Mühselig bleibt der Formschnitt deswegen natürlich trotzdem.
Also wir haben über 70.000 Quadratmeter Heckenschnittfläche, wenn man sich das in die Fläche ausgerollt vorstellt. Und das sind im Prinzip 3 bis 4 Personen, die das übers Jahr dann schneiden müssen. Es gibt keine Maschine, wo man sich irgendwie draufsetzt, einen Traktor mit nebendran Messerbalken und hier entlang fährt. Das ist wirklich alles Handarbeit, also wie man sich so klassisch vorstellt, Handhecken scheren.
Gut 10 Fußballfelder mit der Hand schneiden? Puh, Status zwischen Hecke und Mensch. Eine Beziehung, an der man auch ganz schön arbeiten muss. Wie anstrengend ein wucherndes Gestrüpp sein kann, haben wir schon als Kinder gelernt. Da saß dann die Oma auf der Bettkante und hat einem von Dornröschen vorgelesen. Damit der schöne Prinz es retten kann, muss er den Kampf mit einer stacheligen Hecke aufnehmen. Das gelingt im Märchen am Ende recht gut. Im wahren Leben aber nicht immer. Die Sache kann sogar richtig brutal werden. Nämlich dann, wenn einem speziell die Hecke des Nachbarn ein Dorn im Auge ist.
Kapitel 3: Hecken als Zankapfel.
Wer kurz mal die Begriffe Hecke und Streit googelt, findet unzählige Fälle. Etwa den aus dem Landkreis Hof, wo ein Mann wegen einer ungeschnittenen Hecke auf seinen Nachbarn einschlug. Noch krasser, im Landkreis Neumarkt. Dort verübte ein Rentner sogar einen Brandanschlag auf den Nachbarn. Das Urteil vor Gericht? Versuchter Mord.
Meistens ist die Hecke nur ein Symbol für die nachbarschaftliche Streitigkeit, weil vielleicht einer mal falsch gegrüßt hat oder mal andere Probleme miteinander hat.
Sagt Jana Nojak, Zivilrichterin am Amtsgericht Nürnberg.
Aber die Hecke bietet natürlich gerade von ihrer Höhe oder ihrer Anpflanzung her dann eine konkrete Überprüfungsmöglichkeit, weshalb man dann diesen Streit vor Gericht halt ausfechten kann.
Auch sie musste bereits in so manchem Heckenprozess klarstellen, was bei so einer grünen Grundstücksgrenze Sache bzw. Rechtslage ist.
Wenn Sie zum Beispiel eine Hecke, die aus Sträuchern besteht, pflanzen möchten, ist der Artikel 47 des Ausführungsgesetzes zum bürgerlichen Gesetzbuches in Bayern für Sie relevant. Und der bestimmt halt, dass der Eigentümer eines Grundstückes verlangen kann, dass auf einem Nachbargrundstück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in einer geringeren Entfernung als 50 cm oder falls sie über 2 Meter hoch sind, in einer geringeren Entfernung als...
Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Schnipp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Ja, es ist verzwickt. Beziehungsweise verzweigt. Jedes Bundesland hat nämlich sein eigenes Nachbarschaftsrecht. Dazu kommen dann vor Ort zusätzlich vielleicht noch besondere baurechtliche Vorschriften. Kurz, es wuchert ein gewisses Paragraphendickicht. Status zwischen Hecke und Mensch, es ist kompliziert. Heckenbesitzer wiederum informieren sich wohl oft auch zu wenig. Das erlebt jedenfalls Gartenberaterin Waltraud Herdegen immer wieder.
Ganz schwierig.
Wenn man sie fragt, ob die Leute wissen, wie Hecken ordnungsgemäß zu pflanzen sind, hat sie eine klare Antwort.
Nein, wissen sie nicht. Der Hintergrund ist, dass die meistens tatsächlich auf 50 cm gepflanzt werden und das immer ganz einfach viel zu nah am Außenbereich dran, zur Grundstücksgrenze.
Seit fast 20 Jahren fährt Waltraud Herdegen durch Oberfranken und bespricht allerlei Gartenfragen. Also auch Heckenprobleme. Nicht im Auftrag eines Gartencenters, sondern ehrenamtlich für den Verband Wohneigentum und dessen Mitglieder. Heute trifft sie sich in Ludwigshorgast im Landkreis Kulmbach mit Tobias Braunersreuter.
Ich bin im Gemeinderat und bin von einem Bürger angesprochen worden wegen einer Hecke hier in Ludwigshorgast, speziell, was die Höhe betrifft und natürlich auch das Schneiden. Der Grundstücksbesitzer hat diese Hecke dann geschnitten, aber die Höhe, das sehen Sie hier selber noch einmal, ist geblieben.
Die fragliche Hecke steht direkt an einer Straße. Und schon beim ersten Blick ahnt man, was hier das Problem ist. Die Sträucher ragen gut 3 bis 4 Meter in die Höhe.
Und derjenige hat gesagt, das darf doch nicht so hoch sein. Dann habe ich gesagt, ich kann es jetzt momentan auch nicht genau sagen, aber ich werde mich einmal erkundigen.
Die Gartenberaterin lässt ihren Blick kurz über die Hecke gleiten, bis ganz hinauf zu den austreibenden Spitzen. Für sie ist der Fall klar.
Da muss man auf jeden Fall noch nacharbeiten und muss die 2 Meter entsprechend einhalten.
Also, wenn ich das bei Ihnen einmal schriftlich kriegen würde, wäre mir sehr recht. Weil dann würde ich das nämlich einmal auch bei uns in der Gemeindeverwaltung einmal hinlegen mit öffentlichen Fronten oder irgendwelche. Ja,
ja. Wenn jetzt der Grenzabstand weiter ist, dann kann sie auch höher sein.
Also wenn beide reingehen, ist er
ins
Grundstück, ne?
Richtig.
Dann
kann sie höher sein. Ja, ja.
1 bis 2 Beratungen macht Waltraud Herdegen pro Woche. Gut jede vierte davon dreht sich um eine Hecke. Schädlinge und Trockenheit sind dabei ein großes Thema. Aber eben immer wieder auch, wie breit und wie hoch darf das Ding überhaupt werden?
Es wird dann immer geschaut, welche Verordnung ist jetzt für den Bereich gerade die greift. Und wenn sich jetzt natürlich ein Heckenbesitzer nicht dran hält, dann wird er wahrscheinlich dementsprechend herangezogen werden. Manchmal ist es allerdings auch so, dass der liebe Nachbar das Thema vielleicht ein bisschen zu streng sieht und dass der dann ganz einfach auch einmal zurückstecken muss und die Hecke so stehen bleiben kann, wie sie ist.
Treffen hitzige Gartenbesitzer zusammen, dann mutiert die Hecke schnell zu einem prächtigen Zankapfel. Waltraud Herdegen empfiehlt in so einem Fall, mit den Nachbarn mal einen Kaffee trinken und ganz in Ruhe über die Angelegenheit reden. Zur Entspannung beitragen könnte aber auch einfach anschauen. Nicht den Nachbarn, sondern die Hecke. Einmal genau beobachten, wie viel Leben sich in solchen Sträuchern eigentlich abspielt. Im eigenen Garten. Und noch viel mehr draußen in der freien Natur.
Kapitel 4. Die Heck ist ein gutes Versteck.
Wer beim Spazierengehen an dichten Hecken vorbeikommt und dabei aufmerksam hinschaut, der bekommt viel zu sehen und vielleicht noch mehr zu hören.
Da begrüßt uns jetzt der Zipzalp. Da. Der ruft immer Zipzalp, Zipzalp. Und beim Zipzalp ist es auch so, da singt auch das Weibchen.
Helmut Schmidt erkennt fast jede Vogelstimme. Von A wie Ammer bis Z wie eben Zipzalp. Er leitet den Landesbund für Vogel- und Naturschutz im Landkreis Forchheim und ist heute mit 3 Mitgliedern im Naturschutzgebiet Büg unterwegs. Am Ufer eines Kanals geht es vorbei an vielen dornigen Hecken, wo jetzt am frühen Morgen ziemlich viel los ist.
Da haben wir jetzt die Mönchsgrasmücke. Das ist, hier hört man sie schön, ein typischer Vogel in Hecken. Einer der, finde ich, schönsten Gesänge, die wir bei uns da haben.
Zwischen den Schlehen, Hagebutten und Weißdornsträuchern finden viele Arten einen idealen Lebensraum. Doch warum sind Hecken überhaupt so perfekt für die Vögel? Um das zu verstehen, hilft, logisch, die Vogelperspektive.
Und wenn Sie jetzt ein Vogel wären und würden jetzt sagen, okay, wo bin ich besser geschützt, an dem Baum oder in der strukturierten Hecke, die Dornen hat, also ist das relativ schnell erklärt, ne?
Mit ihren Feldstechern beobachten die Vogelschützer, wer hier heute Morgen im Gebüsch alles zwitschert. Es sind weit mehr als 2 Dutzend Arten. So viel ist sicher.
Mindestens 30. Wir waren schon vor 2 Wochen unterwegs. Da waren es 35, 37.
Ich würde wahrscheinlich tendenziell mehr sagen, auch weil jetzt einfach nach und nach die Zieher dann mehr vorhanden sind. Die Zugvögel, die jetzt im Winter weg waren. Und da kommen jetzt natürlich nach und nach immer mehr Arten, die dann hier vertreten sind.
Hier im Naturschutzgebiet mit seinen üppigen Hecken finden solche kleinen Bewohner noch ein Zuhause. Doch das ist schon lang nicht mehr überall so, sagt Helmut Schmidt.
Also ganz schlecht geht es den Vögeln auf dem Feld, wie das Rebhuhn oder der Kiebitz. Beide haben im Vergleich zu 1990, 1985 bis zu 90% an Bestand verloren. Also das ist dramatisch. Dann fragt man sich natürlich, okay, woran liegt das Ganze jetzt? Einmal liegt es natürlich daran, der Zugweg, schwierig, gefährlich. Dann die Landwirtschaft, die halt sich leichter tut, wenn weniger Hecken da sind. Aber genau sowas braucht ein Rebhuhn, dass es sich verstecken kann.
Und genau das brauchen auch all die anderen Tiere, die in, auf oder unter Hecken leben. Insekten, Salamander, Kleinsäuger, Frösche. 900 bis 1500 Arten sollen es insgesamt sein. Für sie alle wird es eng mit Überleben, wenn die Hecken verschwinden.
Kapitel 5. Ein Lebensraum in Gefahr.
Besonders viele Hecken mussten dran glauben, als man begann, die Landschaft einer teils rigorosen Umgestaltung zu unterziehen. Besser bekannt als Flurbereinigung. Das erste Gesetz dazu erließ bereits König Ludwig II. Um die Böden besser nutzbar zu machen, wurden ab Ende des 19. Jahrhunderts viele kleine Felder zusammengelegt und ebenso viele Hecken dabei gerodet. Flächendeckend praktiziert wurde die Flurbereinigung aber erst später, ab Mitte des 20. Jahrhunderts, als eine hohe Produktionskraft auch in der Landwirtschaft zum Maß aller Dinge wurde.
Das hat sich in den 1960er Jahren beschleunigt, als die EWG gegründet wurde, von 6 Staaten in Europa, die dann eine gemeinsame Agrarpolitik, einen gemeinsamen Markt vorgeschlagen haben. Und so ab den 1960er Jahren bis in die 1990er Jahre hat man sehr, sehr intensiv flurbereinigt. Da sind, soweit mir bekannt ist, über zehntausende Kilometer Hecken verschwunden.
Manfred Rau vertritt die Landschaftspflegeverbände in Oberfranken und kümmert sich mit deren Mitgliedern unter anderem darum, dass wieder neue Hecken angepflanzt werden. Viele Schäden, die die Natur damals erlitt, werden aber wohl bleiben.
Wenn man das sieht, ein Zeitraum von 30 Jahren, der hat dazu geführt, dass die über Jahrhunderte, Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaft so einen dramatisch radikalen Wandel durchmachen musste, auferlegt bekommen hat von uns. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Tierwelt, die Pflanzenwelt diesen Wandel so schnell nicht kompensieren konnte oder mitmachen, die sind einfach verschwunden.
Inzwischen hat man erkannt, wie wichtig Hecken sind. Als Lebensraum und für ein besseres Klima. Zur Bewahrung der Böden vor Erosion. Man hat auch verstanden, dass Hecken Schutz brauchen. Zwischen dem 1. März und dem 30. September ist ein Rückschnitt deshalb verboten. Leichte Formschnitte ausgenommen. Und man hat begriffen, dass es Sinn ergibt, für eine adäquate Pflege zu sorgen. Landwirte bekommen deshalb einen Zuschuss vom Freistaat, wenn sie ihre Hecken im Winter fachgerecht kürzen. Die Anträge für die Bauern stellen dann Landschaftspfleger wie Manfred Rau. Und der findet, dass alles trägt bereits Früchte.
Auch in der Landwirtschaft hat ein Umdenken eingesetzt, gerade auch bei jüngeren Landwirten. Und man sieht ja auch, es gibt einen gewissen Ertrag. Das ist dieser bayerische Weg im Naturschutz, der sehr erfolgreich ist. Nicht durch Ordnungsrecht den Leuten sagen, ihr müsst die Hecke pflegen, sondern denen sagen, wenn ihr die Hecke pflegt und für die Gesellschaft was tut, dann bekommt ihr auch einen Zuschuss dafür von uns.
Besonders gut funktioniert die Heckenpflege übrigens in der Rhön in Unterfranken. Der Landkreis Rhön-Grabfeld gilt hier als bayernweit führend.
Landwirtschaft und Naturschutz, wir stehen uns ja nicht gegenüber. Wir müssen da miteinander finden und miteinander auch arbeiten. Und ich finde, dadurch kann man schon auch seinen Beitrag zum Naturschutz, zum Artenschutz leisten und was Gutes tun,
sagt die Landwirtin Nadine Korb. Auch sie und ihre Familie erhalten für die Pflege ihrer Hecken einen Zuschuss vom Freistaat. Dass sie jedes Jahr aufs Neue naus in die Hecke geht, geschieht aber vor allem aus Überzeugung.
Es ist einfach schön fürs Auge, man hat Natur pur und die muss gepflegt werden und das machen wir.
Es ist Frühling und jetzt dürfen die Hecken erstmal wieder wachsen. Am Rande von Feldern und Wiesen, in den Parks oder im Garten. Bis dann irgendwann wieder die Scheren ausgepackt werden und die bisweilen verzwickte Beziehung zwischen den Hecken und ihren Menschen ganz von vorne losgeht.